Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas. Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist der Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 20. November 2025, gleich dem 29. Orban 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Der zerstörerische und apokalyptische Kampf an westlichen Schulen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, inzwischen haben Sie schon einiges über Hakim Abu Muhammad Elias Nezami Ganjavi erfahren. Auch heute wollen wir uns mit den Werken dieses iranischen Dichters, der im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, beschäftigen. Nezami ist als der bedeutendste Vertreter des romantischen Epos in der persischen Literatur zu betrachten. Der iranische Nezami-Forscher Dr. Said Hamidian, geboren 1946, teilt mit anderen Wissenschaftlern die Ansicht, dass Nezami, ähnlich wie Ferdowsi, der in der Dichtung von heroischen Geschichten alle übertraf, an der Spitze der Vertreter der persischsprachigen Ranoi-Dichtung, der romantischen Lyrik, steht. Von Nezami sind ein Gedichtband mit Kassiden, Gazelen und 5 Masnavi-Werke hinterblieben. Diese 5 Gedichtwerke mit 2 Zeilern sind Mahsanul Asrar, Leili und Majnun, Khosro und Shirin, Haft Peikar und Eskandar Nome. Die 5 Masnavi-Werke enthalten philosophische Weisheiten und sie wurden als die 5 Schätze berühmt und fanden durch Übersetzungen Einlass in die Weltliteratur. Iranische und nicht-iranische Literaturforscher und Kritiker haben Kommentare dazu geschrieben. Neben den Dichtern und Denkern seiner Epoche oder der Epochen nach ihm, die die 5 Schätze Nezamis nachahmten oder sich mit ihnen auseinandersetzten, wurden seine Werke in den vergangenen 2 Jahrhunderten auch in europäischen und anderen Ländern zum Gegenstand der Forschung oder von einigen in andere Sprachen übertragen. Zu den Forschern und Übersetzern der Nezami-Werke im Ausland zählen unter vielen anderen der Brite William Jones, der Österreicher Hammer Purgstall, der Deutsche Helmut Ritter, der Ungare Wilhelm Bacher, der Italiener Eta Lopesi, der Russe Edvardovich Bertels und der Ägypter Abdelmonem Hassanein. Obwohl jedes Masnavi-Werk der 5 Schätze Nezamis inhaltlich verschieden von den anderen ist, bilden alle 5 ein zusammenhängendes, harmonisches Ganzes. Jedes Masnavi beginnt mit einer Preisung Gottes und Ehrung des Propheten und einer Erklärung zum poetischen Inhalt. Daraufhin widmet sich Nezami dem eigentlichen jeweiligen Thema und Endziel. Der erste Gedichtband des berühmten Panj Gyanj, der fünf Schätze, ist Mahsanul Asrar. Mahsanul Asrar bedeutet die Schatzkammer der Geheimnisse. Dieses Masnavi schrieb Nizami, als er noch sehr jung war und die Vernunft für ihn höher zu stehen kam als die Liebe. Damals war er noch nicht zu dem Resultat gelangt, dass die Vernunft auf einem Bein humpelt, und er betrachtete sie als bestes Mittel, um an Gott Erkenntnis und Gotteswissen zu gelangen. Später aber ließ er von dieser Meinung ab und gelangte zu der Überzeugung, dass die Liebe der einzige Weg sei, an die göttliche Wahrheit zu gelangen. Literaturkritiker sagen, dass Nizami zwar den Werken von Sanoi große Aufmerksamkeit schenkte, als er das Mahsanul Asrar schrieb, aber das Werk von Nizami trotzdem seine eigenen besonderen Merkmale aufweist. Hinsichtlich des Zusammenhaltes und der Ausdrucksweise ist dieses Werk von Nizami in vielen Fällen sogar gelungener als das Werk Hadiga von Sanoi. Vom Inhalt her gesehen vertritt Nizami darin nützliche moralische Standpunkte und lehnt sich gegen Unrecht und Unterdrücker auf, während Sanoi aufgrund seiner Einstellung und Mystik das Erdulden von Unrecht empfiehlt. Das Masnavi, Schätze der Geheimnisse, handelt ausschließlich von der Ethik. Es enthält lehrreiche Geschichten, in deren Mittelpunkt der Mensch steht. Mit diesem Masnavi will Nizami Mystik lehren. Er drückt sich jedoch ziemlich kompliziert und verschleiert darin aus. Mahsanul Asrar ist das kürzeste Masnavi von ihm, auch wenn es 2400 Doppelverse enthält. Nach einer Einleitung folgen 20 Artikel. In jedem Abschnitt spricht er über moralische und mystische Begriffe und führt danach eine Erzählung zum besseren Verständnis an. Diese Erzählungen sind zwar auch verschleiert, aber dennoch einfacher zu verstehen als die anderen Teile. Sie haben einen gleichnishaften Charakter zum besseren Verständnis für den Durchschnittsleser. In dem fünften Kapitel seines Buches empfiehlt er dem Leser einen starken Willen. Er unterstreicht zugleich die Notwendigkeit, sich von den weltlichen Dingen abzukehren, und drängt dazu, an den endgültigen Ausgang und die Vorbereitung auf die jenseitige Welt zu denken. In den Augen von Nizami ist die Welt keine feste Bleibe, sondern eine weite Ebene, die vor dem Menschen liegt. Jeder, der sie, ob er will oder nicht, durchqueren muss, sollte ein Mittel suchen, um diesen langen Weg zurückzulegen. Nizami ist der Überzeugung, dass die Religion und nur sie das beste Mittel zu diesem Zweck ist.
Soye sefat chand neshini begam, khis ke barpoi nekutar alam. Du Schattenhafter, wie lange noch hockst du traurig herum? Erheb dich! Gar maliki azmerah ogos kon, sin beh tavator safari sos kon. Wenn du einen Willen besitzt, tritt den Weg an. Bi staras chud be birun ferest, tushe je fardoy chud aknun ferest. Schick mehr von dir voraus, reise Proviant für morgen schick voraus, gleich jetzt. Markabe in bodje din astobas, chore je in kor hamin astobas. Das beste Reittier in dieser Wüste ist nichts anderes als die Religion. Sie ist die beste Lösung und nichts anderes. So dichtet Nizami, und dann unterbreitet er zum besseren Verständnis die Geschichte von einem Mann, der die Moschee verlässt und sich den weltlichen Vergnügen hingibt, dies schließlich bereut, sich der Besudelung enthält und wieder zur Religion und zum Gottdienen zurückkehrt. Musik.
Der Mensch ist für Nesami ein achtbares Wesen mit endlosen Begabungen und einer lobenswerten Gestalt. Wenn der Mensch in seinem Verhalten dem Wesen der Engel ähnlich wird und gedanklich und emotional eine Annäherung an die Attribute Gottes erreicht, wird er in den Augen von Nesami die Welt schön werden lassen und alle Geschöpfe werden stolz auf ihn sein. Nesami ist fest von der Klugheit, dem Großmut und der Kompetenz des Menschen überzeugt. Darin sieht er den wichtigsten Unterschied zu den anderen Geschöpfen. Deshalb spricht er in der Einleitung zu Mahzanul Asrar von der Sprechbegabung, der Würde und der Stellung des Menschen und er scheint daran erinnern zu wollen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Nesami ist der Überzeugung, dass der Mensch, bestehend aus Leib und Seele, eine Zusammensetzung aus den irdischen und himmlischen, höheren Elementen ist. Nesami versucht in einer dichterischen Sprache, die beiden Gesichter des Menschen aufzudecken. Das Äußere des Menschen ist für ihn nicht mehr wert als ein bisschen Erde und ein Tropfen Wasser, und daher möchte er das höhere Wesen des Menschen abbilden. Insgesamt gesehen nimmt der Mensch im Denken Nesamis einen zentralen Platz ein und alle Dinge bewegen sich auf ihn zu, befinden sich im Gleichschritt mit dem Menschen und in direkter Verbindung mit ihm. Nesami nutzt alle Möglichkeiten, um den Menschen auf seine spirituelle Seite aufmerksam zu machen und ihm zu seinem wahren Ideal zu verhelfen. Für Nesami ist die Seele des Menschen wie ein Spiegel, auf dem sich wegen der weltlichen Begierden und der Sünden ein schmutziger Belag gebildet hat, so dass nicht mehr der Stellvertreter Gottes darin zu sehen ist und der Mensch im Widerspruch zu seiner eigentlichen gottgegebenen edlen Natur handelt. In Mahzanul Asrar ist Nesami darum bemüht gewesen, diesen schmutzigen Belag über dem wahren Wesen des Menschen zu entfernen. Dr. Abdul Hassan Sarinkub, der bekannte zeitgenössische Literaturkenner, äußert sich wie folgt über Mahzanul Asrar und seine thematische Besonderheit. Nesami hat in Mahzanul Asrar am Ende jedes Abschnitts seine scharfe und zornige Kritik in Form von einer kurzen, sinnreichen Geschichte hörenswert gemacht. Zu diesen Geschichten und Artikeln und zu seiner aufrichtigen Liebe ist der Dichter von Gange während seiner nächtlichen Einsamkeit und seiner asketischen Zurückgezogenheit in seinen jungen Jahren gelangt. Nesami hat, während er Mahzanul Asrar verfasste, die Werke von Sanoi betrachtet, insbesondere das Werk Haidar al-Harira, Garten der Wahrheit. Angesichts des Rufes und der Beliebtheit der Werke von Sanoi zur damaligen Zeit sind nicht nur er, sondern auch andere Dichter wie Haqqani und Zahiruddin Faryabi dem Poeten Sanoi gefolgt, und so spiegelt sich in ihren Werken seine Betrachtungs- und Lehrmethode wider. Liebe Hörerfreunde, auch der nächste Teil wird noch einmal von Nesami handeln. Wir würden Sie auch dann gerne wieder in dieser Sendereihe begrüßen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabat mit dem Titel Shukufeye Jamaleto, das heißt Die Blüte deiner Schönheit.
چرا تو جلوه سازی بهار من نمی شوی، چه بود آن گناه من که یار من نمی شوی. بهار من گذشت شکوفه جمال تو شکفته در خیال من، چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من. بهار من گذشت بهتران که نشنوی ترانه من، نقاصدی که از من آرد گهی به سوی تو سلامی، نره گذاری از آرد برای من گهی پیامی. بهار من گذشت شکوهی به شانه من، ولی تو بی غم از غم شبانه من، چون نشنوی فغان آشانه من. خدا تو را از من نگیر، ندیدم از تو گرچه خیری، به یاد عمر رفته گریم کنون که شمع بزم غیری. بهار من گذشت شاید، جلوه سازی بهار من می شوی، چه بود آن گناه من که یار من می شوی. بهار من گذشت شکوفه جمال تو شکفته در خیال من، چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من. بهار من گذشت شاید.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Musik. Es war mitten in der Nacht. In Medina herrschte völlig Stille. Alle schienen in tiefen Schlaf versunken. Aber in einem der Häuser hatten sich Leute versammelt und berieten sich. Sie waren sich sicher, keiner würde von ihrem Geheimnis erfahren. Mutib ibn Rushayl galt allgemein als Muslim. Er sagte zu den anderen, mit denen er sich heimlich versammelt hatte, »Immer wenn ich an dieser einen Moschee vorbeikomme, die Bani Auf für sich wollen und von der sie behaupten, dass Muhammad ihre Mauern errichtet hat, wird mir schwarz vor den Augen und ich glühe vor Wut. In Medina reden alle von dieser Moschee, der Roubaix-Moschee. Ich kann nicht mit meinem Kummer zurückhalten, ich habe erst meine Ruhe, wenn diese Moschee zerstört ist. Ich möchte erleben, wie die Muslime am Boden sind.« Sein Freund stand auf und sagte, »Mich ärgert besonders, dass diese Religion sich von Tag zu Tag mehr verbreitet und nicht zum Stillstand kommt. Du siehst doch, wie die Leute freudig zur Moschee laufen, wenn Belal zum Gebet aufruft. Wenn das so weitergeht, wird es immer mehr Anhänger Muhammads geben.« Doch Wadiad ibn Amr fiel ihm ins Wort. »Keine Sorge. Einer von unseren Freunden hat einen Brief an den römischen Kaiser, der ein strenger Christ ist, geschickt und hat ihm gesagt, welche Gefahr Muhammad und seine Religion für ihn sind. Der römische Kaiser hat versprochen, mitzuhelfen, damit der Islam vernichtet wird. Aber um seine Ziele zu verwirklichen, braucht er einen Stützpunkt. Er braucht ein Zentrum, von dem aus er seine Pläne in die Tat umsetzen kann. Wir müssen uns nun überlegen, wie wir einen solchen Stützpunkt für ihn herstellen können.« Da schlug Wadiad vor, »Wir sollten auf einem geeigneten großen Grundstück eine Moschee bauen und den Muslimen vormachen, dass wir in dieser Moschee das Gebet verrichten. Einen sollten wir zum Moscheenleiter bestimmen und Muhammad bitten, dass er die Moschee besucht. Das hieße dann, dass er mit ihr einverstanden ist. Wenn das klappt, dann haben wir zwei wichtige Ziele erreicht. Erstens, wir sorgen für Spaltung unter den Muslimen. Und zweitens, die Moschee bietet uns einen guten Zufluchtsort und wird ein ausgezeichneter Stützpunkt zur Erreichung unserer Ziele sein. Teilnehmer an dieser nächtlichen Geheimsitzung freuten sich. Sie lobten Wadiad wegen seines guten Einfalls. Am nächsten Tag gingen sie zum Propheten und baten ihn um die Erlaubnis, neben der Roubaix-Moschee noch eine andere Moschee bauen zu dürfen. Sie sagten, dann können in kalten oder regnerischen Nächten Kranke und Bedürftige dort ihr Gebet verrichten. Bald trafen sie die ersten Vorbereitungen für den Bau der Moschee. Die Säulen standen schon aufrecht und bald danach war die Moschee fertig. Wieder gingen die Heuchler zum Propheten und sagten, »O Prophet Gottes, wir bitten dich, komm unbedingt in unsere Moschee und bete dort. Es wird uns eine Ehre sein.«
Der Prophet antwortete den Erbauern der neuen Moschee, »Ich trete gerade eine Reise an. Bei meiner Rückkehr werde ich, so Gott will, eurer Aufforderung folgen.« Doch als der Prophet auf der Rückkehr nach Medina war, wurde ihm wie folgt von Gott offenbart, »Und diejenigen, die eine Moschee errichtet haben, um dem Islam zu schaden und Unglauben und Zwietracht unter den Muslimen zu verbreiten, damit es ein Stützpunkt für die Leute sei, die gegen Gott und seinen Gesandten Krieg führen wollen, sie schwören, dass sie nur gute Absichten haben. Aber Gott bezeugt, dass sie lügen. Stell dich niemals zum Gebet in dieser Moschee auf. Eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf Basis der Gottesfurcht gegründet war, verdient dies eher. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Gott liebt diejenigen, die sich reinigen. Ist denn einer, der den Bau einer Moschee auf Gottesfürchtigkeit und auf sein Wohlgefallen gegründet hat, besser, oder einer, der ein Gebäude am Rand einer brüchigen Steilwand erbaut, worauf dieser Bau mit ihm in das Feuer der Hölle abstürzt? Gott leite das Volk der Frevel nicht recht. Durch Offenbarung dieser Koranverse erfuhr der Prophet Gottes also von der wahren Absicht dieser Leute. Er teilte den Muslimen mit, was die Heuchler vorhatten. Die Gläubigen sahen, wie verlogen diese Munafirin waren und welche Falle sie ihnen hatten stellen wollen. Der Prophet schickte ein paar Leute zu der Moschee und gab Anweisung, dass sie sie in Brand stecken. Am nächsten Tag sah Mu'tab ibn Rushil die abgebrannte Ruine. Der üble Plan, den er und seine Kumpanen ausgeheckt hatten, war also ins Wasser gefallen. Sie standen blamiert da. Aber dann trafen sie erneut zusammen, um Verschwörungen gegen die Muslime zu planen. Diese wahre Geschichte finden Sie, liebe Hörerfreunde, in der Koranstelle Vers 107 bis 110 der Sure 9 beschrieben. Sie erinnert an ein Versprechen Gottes, an den Propheten nämlich: Die Feinde hecken eine List gegen dich aus, aber Gott trifft Gegenmaßen. Er hat die besten Pläne.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mahdi Mudarris mit dem Titel Parvoz, auf Deutsch Fliegen.
تو کاملا حس میکنی این بیقراری منو، میبینی لحظه لحظه لحظه شماری منو، تو کاملا حس میکنی میفهمی تو چه حالیم، تو رو دوباره دیدم و غرق همین خوشحالیم، تو کاملا حس میکنی میفهمی تو چه حالیم، تو رو دوباره دیدم و غرق همین خوشحالیم، دوباره عشق من به تو بی حد و اندازه شده، نفس نفس هوای من با دیدن تازه شده، با این که گریه می کنم اما تو اوج شادیم، لحظه پرواز منه روی زمین زیادیم، با این که گریه می کنم اما تو اوج شادیم، لحظه پرواز منه روی زمین زیادیم،
مستجاب شده بعد یه امدال من، کنار تو عاشقون از حال من و هوای من. تو کاملا حس میکنی این حال و روز خوبم و از خاطر پر میکنی سر تا سر غروبم و تو کاملا حس میکنی این حال و روز خوبم و از خاطر پر میکنی سر تا سر غروبم و دوباره عشق من به تو بی حد و اندازه شده، نفس نفس هوای من با دیدن تازه شده. با این که گریه می کنم اما تو اوج شادیم، لحظه پرواز منه روی زمین زیادیم. با این که گریه می کنم اما تو اوج شادیم، لحظه پرواز منه روی زمین زیادیم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Der zerstörerische und apokalyptische Kampf an westlichen Schulen. Weiterhin guten Empfang. Westliche Regierungen, darunter auch die der USA, betrachteten insbesondere auch im 20. Jahrhundert das Bildungssystem an ihren Schulen und Universitäten immer als besser im Vergleich zu anderen Ländern. Die Hauptstrategie westlicher Regierungen bestand in den letzten Jahren immer darin, in die Anwerbung wissenschaftlicher und akademischer Eliten aus verschiedenen Teilen der Welt, einschließlich Ost- und Westasien, zu investieren. In den Medien in Amerika und Europa wurde mit offiziellen Werbungen bewusst versucht, die verborgenen Realitäten und Probleme dieses Sektors zu ignorieren, und es wurde ein ideales und einzigartiges Bild ihrer Bildungssysteme präsentiert. Aber im europäischen und amerikanischen Kino sind Filme entstanden, die entgegen dieser Werbungen ein realistisches Bild von den Vorgängen an diesen Schulen zeigen. François Truffaut, ein berühmter französischer Filmregisseur und Filmkritiker, der auch als Kameramann, Autor und Begründer der Stilrichtung Nouvelle Vague bekannt war, drehte 1959 den Film »Sie küssten und sie schlugen ihn«. Dieser Film erzählt die Geschichte des Schicksals von Antoine, einem Jugendlichen, der aufgrund des gewalttätigen Verhaltens von Lehrern in der Schule und weil er von seiner Familie abgelehnt wird, wegläuft, auf der Flucht ist. Niemand in der Gesellschaft ist bereit, ihm zu helfen.
Truffauts Film ist eine Geschichte von unmenschlichem Verhalten und Gewalt an westlichen Schulen, deren Hauptopfer Kinder und Jugendliche sind. Im europäischen Kino und in Hollywood haben einige Regisseure entgegen dem Werbetrend im Westen den Schwerpunkt ihrer Filme auf die Probleme des Bildungssystems und des Mobbings an Schulen und deren negative Auswirkungen auf das Leben der Kinder gelegt. Die beiden Filme Armageddon Time oder Zeiten des Umbruchs aus Hollywood und der Film Der Pausenhof als Hölle, internationaler Titel Playground aus europäischen Kinos, stellen die kritischen Zustände und Probleme an Schulen in Amerika und Europa dar. In diesem Beitrag werden diese beiden Filme näher beleuchtet und ihre Struktur wird analysiert. Der Film Der Pausenhof als Hölle erzählt die Geschichte der Entfremdung und der Probleme von zwei Geschwistern durch die Situation an ihrer Schule. Der Film ist eine belgische Produktion von 2021 unter der Regie der belgischen Regisseurin Laura Vandel. Die Geschichte des Films beginnt, als Nora und ihr Bruder Abel eine große und überfüllte Schule in Brüssel besuchen. Das Schulgelände ist sehr groß und es gibt große und brutale Mobbingprobleme unter den Schülern. Der Film endet mit der Szene, in der Abel seine kleine Schwester umarmt und beide zusammen weinen. Was passierte inzwischen? In ihren ersten Tagen an der Schule bemerkt Nora, dass ihr Bruder Abel, der schon vor ihr die Schule besuchte, Opfer des gewalttätigen und erniedrigenden Verhaltens einer Gruppe von Schülern geworden ist. Sie versucht, ihrem Bruder zu helfen, doch ihre Beziehung erkaltet. Abel erzählt Nora, dass er das ermutigende Verhalten der gewalttätigen Gruppe ertragen müsse, um in der Schule nicht isoliert zu werden, und bittet seine Schwester, ihrem Vater oder den Lehrern nichts davon zu erzählen. Die Gewalt geht weiter und Nora versucht, Abel bei seinem Konflikt mit den anderen Schülern zu helfen, scheitert jedoch. Schließlich erzählt Nora ihrem Vater Finnegan von der Angelegenheit. Noras und Abels Vater, der arbeitslos ist, kommt in die Schule und sie gehen zum Schulleiter und zur Verwaltung. Das Problem wird zur Sprache gebracht und die gewalttätigen Schüler werden gezwungen, sich bei Abel zu entschuldigen. Nach diesem Ereignis wird Abel von den jungen Gruppen ausgeschlossen und niemand ist bereit, mit ihm befreundet zu sein und zu spielen, und er wird von anderen Kindern verspottet, weil er sich nicht wehren kann. Die Beziehung zwischen Abel und Nora wird sehr angespannt und ihr Bruder ist nicht einmal mehr bereit, mit ihr zu sprechen. Nora selbst wird aufgrund ihres Verhaltens ebenfalls aus den Gruppen der anderen Kinder ausgeschlossen. Nach einer Weile bemerkt Nora, dass Abel Mitglied der gewalttätigen Gruppe geworden ist und mit ihnen zusammenarbeitet, um andere Kinder zu drangsalieren. Eines dieser Kinder ist Ismail, Noras Klassenkamerad, und sie selbst wurde Zeuge von Abels gewalttätigen Verhalten gegenüber Ismail. Noras Bemühungen, wieder Kontakt zu ihrem Bruder aufzubauen, scheitern, und Abel ist nicht bereit, eine freundschaftliche Beziehung zu seiner Schwester einzugehen, da er inzwischen zu einem der Hauptmitglieder der gewalttätigen Gruppe geworden ist. Als Abel schließlich plant, Ismail erneut während der Pause auf dem Schulhof zu schikanieren, geht Nora zu ihrem Bruder, um ihn aufzuhalten. Die kleine Schwester ergreift mit aller Kraft die Hände des großen Bruders und bittet ihn, Ismail nicht mehr zu schikanieren. Die letzte Szene des Films zeigt, wie Abel seine kleine Schwester umarmt und beide zusammen weinen. Der Film Pausenhof als Hölle spielt in einer Schule und erzählt über die angespannten und gewalttätigen Verhältnisse und das große Mobbingproblem an europäischen Schulen. Der Regisseurin des Films ist es gelungen, sich auf die emotionale Beziehung zwischen zwei jungen Geschwistern zu konzentrieren und gleichzeitig ihre Reaktion auf die Gewalt in ihrer Umgebung darzustellen. Die Geschichte von Der Pausenhof als Hölle, englischer Titel Playground, zeigt auch in gewisser Weise die Bildung kleiner und gewalttätiger Banden in europäischen Schulen, deren Mitglieder ihre Opfer entweder aufgrund ihrer Schwächen oder aufgrund ihrer Religion oder Ethnie schikanieren. Zeiten des Umbruchs ist eine Geschichte ungewöhnlicher Bekanntschaften und Freundschaften. Der Originaltitel des Films ist Armageddon Time. Der Film wurde vom amerikanischen Regisseur James Gray produziert und 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt. Wovon handelt der Film? Paul Graff, ein amerikanischer Jugendlicher, hat kein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Eltern. Und sein einziger Unterstützer ist sein Großvater, der eine enge Beziehung zu seinem Enkel hat. Die Familie Graff ist eine wohlhabende europäisch-jüdische Familie, die nach Amerika ausgewandert ist, und der Großvater erzählte seinem Enkel Geschichten über Rassendiskriminierung in Europa und insbesondere in Amerika. Paul freundet sich in der Schule mit dem schwarzen Johnny an. Johnny stammt aus einer armen Familie und wuchs in einem Viertel auf, das ganz anders ist als das Wohnviertel von Pauls Familie. Ihre Freundschaft entwickelt sich und ihre Beziehung wird inniger, doch beide werden wegen Drogenkonsums in der Schule beanstandet. Pauls Eltern sind über das Verhalten ihres Sohnes verärgert und sein Vater bestraft ihn hart. Schließlich beschließen Pauls Eltern, ihn auf eine Privatschule zu schicken, wo auch sein älterer Bruder hingeht. Paul ist darüber sehr unglücklich, aber seine Freundschaft mit Johnny führt er insgeheim weiter. Die neue Schule befindet sich in einem der wohlhabenden Stadtteile und finanzieller Sponsor dieser Schule ist der Vater von Donald Trump, dem vorherigen Präsidenten der USA. Die Schüler müssen sich mehrfach in der Aula der Schule versammeln, um die Reden von Mitgliedern der Trump-Familie anzuhören. Die Freundschaft zwischen Paul und Johnny erfährt erneut eine tragische Wendung. Aufgrund eines Computerdiebstahls werden die beiden Jugendlichen von der Polizei verhaftet und Paul muss sich wegen dieser Freundschaft vor der Polizei verantworten. Im Gegensatz zu Johnny kann Paul aber von seinem Vater aus der Haft befreit werden. Der Film Zeiten des Umbruchs gehört zur Kategorie der Coming-of-Age-Filme, also Filme über das Erwachsenwerden. Dieser Film zeigt die Realität des Einflusses wohlhabender und konservativer Familien, die die Republikanische Partei in den USA unterstützen. Der englische Titel Armageddon Time weist darauf hin, dass die heutige Zeit ein bitteres Ende für hilflose und verstoßene Kinder aus Familie und Gesellschaft hat. Armageddon bedeutet in etwa Kampf in der Endzeit der Menschheit, wenn es für die Menschheit und den Planeten keine Zukunft mehr gibt. Während im Film der Pausenhof als Hölle es die Kinder selbst sind, die Gewalt erlebten und gegen andere in der Schule anwendeten, so zeigt die Geschichte des Films Zeiten des Umbruchs die Gewalt der Umgebung und der Familie gegen Kinder. Die Erzählung dieser beiden Filme zeigt, dass die Kinder der armen, mittleren und sogar wohlhabenden Schichten im Westen Opfer des Bildungssystems sind, das nicht nur wissenschaftlichen oder moralischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beiträgt. In diesen Filmen, die mit kritischem Blick auf das Bildungssystem im Westen gedreht werden, werden Schulen als ein Ort dargestellt, der den größten Einfluss auf das Leben von Kindern hat.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.